Ja, schön, dass ihr da seid, dass wir miteinander Gottesdienst feiern. Danke für die Einleitung. War jemand von euch schon mal in Korinth? So ein super Urlaubsort, Ziel? Nein, eigentlich wahrscheinlich nicht. Also ich war selber auch noch nicht da. Das Ziel, Korinth zu haben, ist wahrscheinlich auch ziemlich speziell. Darf aber auf einer Studienreise, wenn man sich mit den Reisen des Apostels Paulus wahrscheinlich beschäftigt, nicht fehlen. Und ich erzähle euch mal kurz einen Ausschnitt aus der Geschichte der Korinther. Paulus war ja sehr aktiv in der Gemeinde und hat auch viel Zeit dort verbracht. Er war anderthalb Jahre war er in Korinth. Das ist, wenn man so die Zeiten heute, wo Pastoren in Gemeinden sind, natürlich im Vergleich, dann ist das doch wieder ein recht kurzer Zeitraum, aber für Paulus war das eine sehr lange Zeit in einer Gemeinde. Und er hat dort mitgestaltet und hatte Helfer, Priscilla und Aquila. Mit ihnen hat er die Gemeinde mit aufgebaut. Und diese ganzen anderthalb Jahre, das ist eine ziemlich spannende Geschichte eigentlich, wird aber nur relativ kurz in der Apostelgeschichte erzählt. Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 18 sind anderthalb Jahre, die dort mal eben niedergeschrieben sind. Gut, dass es die Briefe gibt und dass wir ein wenig miterleben dürfen, wenn wir die Korintherbriefe zum Beispiel lesen, was dort so wirklich passiert ist. Und da ging es schon gut drunter und drüber. Zwei Briefe sind erhalten geblieben, die Paulus an die Gemeinde in Korinth adressiert hat. Und Paulus reagiert im ersten Brief an die Korinther und gibt dort Antworten auf einige Fragestellungen, die ihm gestellt wurden. Zum Beispiel auch zum Abendmahl. Und ihr habt es ja sicherlich schon an der Einleitung gemerkt, dass da irgendwie drum geht, wenn es um Matzen geht, um ungesäuerte Brote, dann klingeln schon so ein bisschen die Glocken und sagen, ja, da geht's um Abendmahl oder um die Zeit vor der Kreuzigung. Das Abendmahl ist wirklich etwas Besonderes, weil wenn wir das feiern, dann machen wir uns nochmal ganz bewusst, dass Jesus mit seinen Jüngern auch ein Abendmahl gefeiert hat. Er hat es sozusagen eingesetzt, und zwar aus der Tradition des Passafestes, des Passamahls. Es war das erste Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und gleichzeitig nennt man es auch das letzte Abendmahl. Das war damals kurz vor seinem Tod am Kreuz. Und auch diese Szene hat viele Künstler inspiriert. Eines der berühmtesten Darstellungen kennt ihr sicherlich, des letzten Abendmahls von Leonardo da Vinci. Ich habe jetzt kein Bild mitgebracht, weil ich denke, ihr habt das bestimmt schon in dem einen oder anderen Film oder in Beitrag oder sonst wo irgendwo gesehen. Da sitzen alle an so einer riesigen Tafel. Ja, und aber die Darstellung hat eigentlich mit dem, wie es dann wirklich war, wenig zu tun. Weil, stell dir mal vor, ja, du bestellst einen Tisch im Restaurant und sagst, ja, ich hätte gern Platz für 26 Leute, aber wir sitzen alle nur auf einer Seite. Ja, das ist schon irgendwie ein bisschen sinnfrei. Nein, die Darstellung ist ein bisschen falsch. Man saß in einem U, ungefähr so ein kleines Hufeisen. Und da hatte jeder Platz so seine besondere Aufgabe. Da beschäftigt man sich am besten mal, wenn man sich mit dem Sederfest oder mit dem Sedermahl beschäftigt. Es würde jetzt zu weit führen, über die Sitzordnung zu reden. Wichtig ist, Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz und möchte mit seinen Jüngern in einem besonderen Raum zurückgezogen mit ihnen essen. Jesus war es wichtig, mit den Jüngern dieses Passafest zu feiern. Ja, das sagt er sogar extra, dass es ihm wichtig ist, dass es ein Herzenswunsch war. Und das passiert eben kurz bevor sich die Ereignisse in der Karwoche überschlagen. Und dabei hat er dann mit den Jüngern ganz besonders geredet und das Abendmahl eingeführt, dass wir ungefähr noch so feiern wie damals. Nur, dass wir eben nicht mehr so oft miteinander zu Abend essen und dann eben zu diesem besonderen Mahl kommen. Ja, eigentlich müssten wir uns wahrscheinlich dann hier an Tischgruppen zusammensetzen und jeder bringt was mit. Ne? So war das damals. Man teilt, was man hat miteinander und dann gab es diesen besonderen Moment, wo Jesus das alles, was hier passiert ist, eine neue Deutung gegeben hat. Und warum tut er es besonders zu diesem Passafest? Das Passafest ist ja der Inbegriff, um die Freiheit aus der Sklaverei zu feiern. Die Juden feiern das jedes Jahr und was erzähle ich euch, ja, ihr kennt das sicherlich, und feiern es so, als wären sie dabei gewesen. So real ist es für sie. Der Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus dem Gefangensein, jetzt sind wir frei. Dazu dient das Passafest. Gott hat uns in die Freiheit geführt. Und Jesus nimmt das und deutet es auf ihn und sein ganzes Handeln. Die Gemeinde in der griechischen Stadt Korinth hatte versucht, es auch so zu machen, wie Jesus es getan hat. Nur, dass sich dann im Laufe der Zeit einige dann nicht mehr an die Regeln gehalten haben. Es kam sehr oft vor, dass welche dann schon zum Gottesdienst kamen und sich dann über das ganze Essen hermachten, ohne auf die anderen zu warten. Ja, stellt euch vor, ihr bringt was mit, ja, und eigentlich sind in der Gemeinde ja alle gleich. Und da sind dann welche, die sagen, nö, ich bin besser, ich komme schon ein bisschen eher und dann esse ich, bis ich satt bin. Aber nehme keine Rücksicht auf die anderen, die vielleicht etwas später kommen oder die arm sind. Und für die anderen war dann kaum noch was übrig. Und dabei geht es ja beim Abendmahl darum, gemeinsam sich daran zu erinnern, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Und ich weiß ja auch nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Mir ist es mal ganz wichtig, auch wenn wir, also wenn wir gemeinsam essen, dann essen wir auch gemeinsam. Und dann macht nicht jeder sich vorher irgendwie ein Brot und sagt, ja, ach, jetzt habe ich Hunger und jetzt esse ich. Sondern wenn jemand vielleicht Hunger hat, dann sagen wir, okay, dann machen wir eben was gemeinsam zu essen und dann essen wir gemeinsam. Und Jesus war es wichtig, gemeinsam sich diese Zeit zu nehmen, dieses Passafest zu feiern und dann natürlich auch gemeinsam diese neue Bedeutung zu hören. Jesus war auf dem Weg zum Kreuz. Und dieses Abendmahl, das erinnert uns daran, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Karin hat es schon gesagt, ja, das Abendmahl wird gefeiert in Gedenken an Jesu Tod. Das Brot wird gebrochen. Das steht für die Leiden von Jesus. Der Kelch, aus dem Kelch wird getrunken mit dem Wein. Das erinnert an das Blut, das Jesus vergossen hat. Und all diese Zeichen, diese Symbole, diese Bilder bilden das Ganze den Leib Christi ab, den er freiwillig hingegeben hat, damit die Opfer im Tempel ein Ende finden, damit ein für alle Mal ein allgemeingültiges, gottverherrlichendes Opfer gemacht wurde. Und Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth ja diesen Brief. Und dann gibt es eben einen Abschnitt über das Abendmahl, wovon er ganz klar redet, was so falsch läuft. Und das lese ich euch mal vor und ich habe den Text mal mitgebracht. Könnt ihr gerne mitlesen. Ich lese ab 1. Korinther 11, ab Vers 17. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnung treffen muss, und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltung kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst und aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Das ist mal so dieser ganze Text im Zusammenhang. Wir kennen ja immer nur diese Einsetzungsworte und manche hören dann schon bei Vers 26 auf. Ich lese nur bis Vers 26 und andere bringen dann noch das Prüfen und unwürdig sein mit den Spielen. Wenn ich diesen ganzen Abschnitt lese und so wie ich das hier lese und verstehe, dann muss Paulus nur deshalb schimpfen, weil es hier ungerecht zuging. Da wurde denen das Essen weggegessen, die arm sind und nichts haben. Und was passiert mit jemandem, der nichts oder wenig zu essen hat? Der wird krank, der wird schwach. Und wer arm ist und nichts hat, der wird dann eines Tages auch an Hunger sterben. Doch in der Gemeinde gilt doch die gegenseitige Rücksichtnahme. Man soll den anderen höher achten als sich selbst. Das heißt, man soll aufeinander aufpassen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Seitdem ich hier bin, habe ich noch nicht wahrgenommen, dass sich jemand schon vor dem Gottesdienst schon mit dem Abendmahlsgaben dem Wanz vollschlägt. Aber so lange bin ich auch noch nicht hier. Weiß ja nicht, wie es in der Zeit war, bevor ich herkam. Ist das schon mal passiert? Bin ich ja beruhigt. Ja. Auch heute Morgen ist mir nicht aufgefallen, dass jemand hier nach vorne gestürmt ist, weil er so Hunger leidet und sich über die Gaben hermacht. Ich finde, wir sind ziemlich rücksichtsvoll miteinander. Und deshalb glaube ich, dass diese Passage, in der Paulus von dem Prüfen und vom Essen und Trinken zum Gericht her redet, bei uns eigentlich kein Thema ist, weil wir aufeinander Rücksicht nehmen. Wie gesagt, ich habe noch nie erlebt, auch in anderen Gemeinden, habe ich noch nicht erlebt, dass sich jemand beim Saft und Brot versucht und alle anderen dann übrig bleiben und nichts haben. Aber sollte das natürlich mal passieren, dann muss man den auch zur Rede stellen und ermahnen. Da bin ich ganz bei Paulus. Ich glaube nicht, dass es sich hier um ein allgemeines inneres Prüfen handelt, ob man jetzt vor Gott würdig ist oder ob es noch irgendwo Sünde in meinem Leben geben könnte, die ich noch nicht entdeckt habe, so sehr ich auch danach suchte. Oder ob ich mit allen Menschen versöhnt bin, die ich im Laufe meines Lebens getroffen habe. Und warum denke ich das? Weil Jesus doch den Weg zu Gott freigemacht hat. Warum sollte er ihn wieder über das Abendmahl verschließen? Diesen Weg frei zu Gott, der Vorhang im Tempel ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei. Warum sollte das Abendmahl hier wieder das zurücknehmen? Ich glaube, dass es hier um die gegenseitige Rücksichtnahme geht. Eine Haltung der Gemeinde zueinander. Es geht um den Leib Christi. Wer unwürdig von dem Leib isst und trinkt, der macht sich schuldig. Ja, wie gehe ich denn mit dem Leib Christi um? Wer ist denn der Leib Christi? Das ist doch auch die Gemeinde. Jesus lädt ein. Er lädt ein, seine Gemeinschaft und seine Zeichen zu nehmen, seine Gemeinschaft zu genießen und seine Zeichen zu nehmen. Und er will damit ermutigen. Und da glaube ich, dass jeder zum Abendmahl eingeladen ist. Wirklich jeder. Und ich treibe es mal auf die Spitze, müsst ihr nicht übereinstimmen. Aber es ist jeder eingeladen, ob bekehrt oder nicht. Warum? Das erkläre ich. Weil das Abendmahl selbst einen verkündigenden Charakter hat. Das Abendmahl spricht davon, von der Güte Gottes und von dem, was Gott tut. Und das wollen wir doch. Dass Menschen das hören, dass Menschen wahrnehmen, wie Jesus ist und eingeladen sind zu einem Leben mit ihm. Man muss sich ja nur mal anschauen, wer bei Jesus gesessen hat beim seinem letzten Abendmahl. Die ganz unterschiedlichen Menschen, die später sogar ihn verraten haben, verleugnet, die lieber mit dem